Ja, Dienst im Hintergrund heißt das Thema heute. Und ich fange aber mit einem anderen Einstieg an, nämlich mit der Frage, wer von euch schon mal Poker gespielt hat? Wer hat schon mal gepokert? Ich habe es auch schon mal versucht, nicht so viel Glück gehabt. Wenn ich immer verliere, dann macht mir das keinen Spaß, dann suche ich mir was anderes. Also Pokern ist eine spannende Sache, besonders weil man alles irgendwie auf eine Karte setzt. Man hat ja eine bestimmte Karte auf der Hand und man denkt sich so, okay, wie viel ist die wert? Wie viel setze ich ein? Und dann gibt es einen All-in-Moment, wo man sich die Frage stellt, schiebe ich jetzt alles, was ich habe, an Geld, an Chips oder Erdnüssen, in die Mitte des Tisches und sage, das ist mein Einsatz. Ich glaube an das, was ich auf meiner Hand habe und ich glaube, dass das was wert ist. Und ich denke, das Leben, das fordert uns auch immer wieder auf, etwas zu wagen, etwas einzusetzen, etwas zu riskieren. Und es gibt, glaube ich, auch Momente, wo man all in gehen muss, wo man alles auf eine Karte setzen muss. Es gibt auch andersherum Momente, wo man sich an einem letzten Strohhalm festklammert, wo man alles drauf setzt, diesen Strohhalm nicht zu verlieren und vielleicht dadurch das Blatt nochmal zu wenden. Alles zu geben ist auf der anderen Seite auch ein Anspruch von vielen, vom Arbeitgeber, der sagt, ich möchte, dass du alles gibst. Oder, ich weiß nicht, Björn, wie sagst du das immer, wenn wir da spielen sollen und die Lieder ein bisschen mehr mit Mühe oder wie? Ne, wie nennt man das? Mit Überzeugung, mit MÜ. Also wenn wir dann bei Live in Akustik sind, nicht einfach nur so zu spielen und so zu proben, sondern sich ganz einzusetzen mit allem, was man hat, eben dieses Lied zu präsentieren. Das macht einen Unterschied. Aber wenn jetzt ganz viele diesen Anspruch haben, dann muss man sich immer überlegen, wo investiere ich jetzt wie viel? Ich kann ja nicht überall alles geben. Der Moment, an dem man sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, ist ein solcher Alles-oder-Nichts-Moment, also ein All-in-Moment. Es gibt ja dieses Lied, hier ist mein Leben. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen her lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträume und was meine Rechte wären, ich gebe es alles auf für ein neues Leben, Herr. Mein ganzes Leben gebe ich dir, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich singe dir dieses Lied und ich warte vor dem Kreuz und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Ich will dich kennen, Herr, und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem Leid. Das sind so starke Worte, aber es ist so dieses Ausdruck, das drückt es, glaube ich, ganz gut aus, was es bedeutet, wenn man sich für Jesus entscheidet. Ist es ein All-in-Moment? Man gibt alles auf, um neues Leben zu bekommen. Es macht keinen Sinn, an einer Kleinigkeit hängen zu bleiben. Aber nicht nur in diesem Moment von diesem Glaubensschritt ist es ein Moment, wo man was investiert oder ist nicht immer nur dann ein Aufbruch ins Ungewisse. Man muss auch etwas wagen, etwas einsetzen, oftmals ohne zu wissen, wie die Sache ausgeht, so im ganz normalen Glaubensalltag. Ist ja nicht so, dass man das einmal macht und dann ist es vorbei, sondern man muss immer wieder fragen, wie viel investiere ich, wie viel riskiere ich, wie viel wage ich. Und ja, nicht umsonst heißt es im Hebräerbrief, in Hebräer 11, Vers 1, Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also das drückt ja so diese Ungewissheit aus. Man weiß nicht, wo es hingeht und trotzdem macht man mutige Schritte nach vorne. Und dann in der Folge sind ja ganz viele Berichte oder Kurzzusammenfassungen, so Lebensporträts von Glaubenshelden aufgeschrieben, die sich eben durch diesen ausgezeichneten Glauben präsentiert haben in ihrem Leben. Allesamt Männer und Frauen, die uns als Vorbild dienen können. Und eine Personenbeschreibung, die trifft mich immer wieder oder die begleitet mich so durch meinen Dienst und ist mir auch Ansporn geworden, das ist die Beschreibung von Mose in Hebräer 11, Vers 27. Da steht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Also er hat so geglaubt, als wenn er den Unsichtbaren sehen könnte. Und das, finde ich, ist immer eine beeindruckende Aussage über Mose. Im Neuen Testament gibt es wie im Alten Testament auch Glaubenshelden und die Liste in Hebräer 11, das sind ja namentlich alles Personen aus dem Alten Testament. Aber wenn wir jetzt drüber nachdenken, wer könnte denn so ein Glaubensheld sein im Neuen Testament, dann denkt man vielleicht an die Apostel, ne? Petrus, Johannes, Jakobus, die mit Jesus ganz großartige Sachen erlebt haben. Man geht dann vielleicht weiter in der Apostelgeschichte, denkt an einen Paulus, man denkt an einen Timotheus, an einen Barnabas, vielleicht noch an einen Nikodemus oder Maria Magdalena, Zachäus vielleicht, wenn man noch ein bisschen weiter denkt, der sagt, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen und dann gebe ich allen das zurück und vielfach zurück, was ich gestohlen oder wo ich die Leute betrogen habe. Und man könnte die Liste ja weiterführen, ohne spontan vielleicht auf einen Mann zu stoßen, der aber dennoch etwas Beeindruckendes getan hat. Ein Mann, dessen Namen, obwohl man vielleicht regelmäßig in der Bibel liest, noch nie gehört hat oder der einem noch nie aufgefallen ist. Und dennoch sind über diesen Mann 6 Verse geschrieben worden von Paulus selbst. Und dieser Mann hat etwas gewagt, ob das jetzt viel oder wenig war, ob er jetzt all in gegangen ist oder nicht, das könnt ihr euch selbst mal überlegen und das selbst gerne beurteilen. Sein Name ist Epaphroditus. Epaphroditus, und er wird im Philipperbrief erwähnt und seine Geschichte finden wir in den Passagen in Philipper 2 und Philipper 4. Philippa, das fühlt sich sofort angesprochen. Aber wer war dieser Epaphroditus eigentlich jetzt? Also er war Mitglied in der Gemeinde in Philippi. Und diese Gemeinde war die erste Gemeinde, die Paulus in Europa gegründet hat. Also er hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde und zu ihren Mitgliedern. Und diese Gemeinde hatte auch ein Privileg, weil sie waren auserkoren oder sie durften Paulus als Missionar unterstützen. Die einzige Gemeinde, denen Paulus das erlaubt hat. In Korinth war er mal und hat gesagt, ihr wisst, ich habe nie etwas von euch gefordert. Ich habe immer bereitwillig und freigebig bin ich gewesen. Warum? Nicht, weil ihr mir etwas gegeben hättet, sondern weil die Männer aus Mazedonien, also aus Philippi, aus der Gemeinde, sich um meine Versorgung kümmerten. Und weil sie so eine enge Verbindung hatten zu Paulus, waren sie auch einfach gut darüber informiert, wie es dem Paulus, ihrem Missionar, gerade geht. Natürlich geht das nicht so schnell, dass man halt, Paulus ist jetzt irgendwo in Athen und schreibt kurz eine WhatsApp, bin gut angekommen oder eine E-Mail, sondern das wurde halt irgendwie Mund zu Mund transportiert oder man hat davon erfahren, aber es hat auf jeden Fall länger gedauert. Naja, auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit erfährt diese Gemeinde, dass Paulus im Gefängnis ist. Das war vielleicht zu erwarten, weil sie wussten, er ist auf dem Weg nach Rom. Schwierige Situation, er wollte ja da den Kaiser, vor den Kaiser treten. Und ja, vielleicht hat man es schon geahnt, aber dann kam tatsächlich diese Nachricht, dass Paulus im Gefängnis ist. Und sie haben jetzt überlegt, was ist jetzt das Beste, was wir diesem Paulus tun können? Wie können wir ihn unterstützen? Und ja, der Alltag in römischen Gefängnissen sah natürlich deutlich anders aus, als es heute ist. Vor allem in Deutschland. Ich bin ja einmal im Monat normalerweise dort. Jetzt durch Corona ging das oftmals nicht. Aber da ist die Versorgung, ist ja für die Versorgung gesorgt. Jeder hat seinen eigenen Raum, sein eigenes Bett, seine eigene Toilette, eigene Türe, meistens verschlossen. Man hat Freiraum, um am Tag 1-2 Stunden an der frischen Luft zu sein. Man hat auch Gemeinschaftsräume, Möglichkeiten, Sport zu treiben. Alle diese Dinge gab es damals nicht. Und die Inhaftierten waren darauf angewiesen, dass sie durch Verwandte oder Bekannte versorgt wurden. Also es war nicht so, dass da jetzt eine Gefängnisküche gab und da ging jetzt jemand rum und hat jedem was gegeben. Ja, also diese Verwandten oder diese Bekannten konnten die Häftlinge mit dem Nötigsten versorgen. Und die Gemeinde in Philippi, die kam jetzt zu dem Entschluss, für den Inhaftierten Paulus zu sammeln. Also aus der Ferne, 1200 Kilometer entfernt. Und Wir wissen nicht genau, was sie gesammelt haben, aber es war nicht nur Geld vermutlich. Vielleicht hat man Kleidung gesammelt, vielleicht hat man ihm einen Mantel gebracht, vielleicht hat man ihm Schuhe gebracht. Aber sie kamen dann auch zu dem Entschluss, dass es halt wichtig war, dass jemand zu ihm geht und ihn das bringt. Auch jemand, der ihm im Alltag hilft. Also es war jetzt nicht so, das wissen wir auch, dass Paulus nicht in der Gefängniszelle saß, sondern er in Hausarrest war. Das heißt, er war zwar angekettet an einen römischen Soldaten, aber er konnte tatsächlich alle Dinge tun, die er tun wollte, außer das Haus halt selbst zu verlassen. Und die Gemeinde entscheidet sich, jemanden zu schicken und sagt, wir brauchen jemanden dort, der dem Paulus hilft bei diesen ganzen alltäglichen Sachen. Er war auch nicht mehr der Jüngste, Paulus war schon im hohen Alter. Das heißt, Besorgungen machen, Botengänge machen, ähnliche Dinge tun. Und wir wissen aus den letzten Wochen hier in unserem Land, dass es wichtig ist, jemanden zu haben, der Hilfsgüter überbringt. So wie die Organisation GAIN, mit der wir als Gemeinde zusammengearbeitet haben, die Hilfsgüter von Deutschland in die Ukraine fahren. Solche Leute braucht man. Oder man braucht Institutionen wie Western Union oder Wise Transfer, die es möglich machen, Geld schnell und unkompliziert in Hilfsgebiete zu transferieren. In die dritte Welt zum Beispiel, nach Indien. Also ich kann ja nicht jedes Mal dahin fliegen, um Geld mitzunehmen, sondern ist eine Überweisung innerhalb von mehreren Tagen, ist es dann da. Und genauso war die Gemeinde in Philippi darauf angewiesen, dass die Spenden nach Rom gebracht werden. Und sie hatten über die Spendenbereitschaft diskutiert, es wurden Haken hintergemacht, klar, machen wir auf jeden Fall. Paulus ist unser Missionar, den unterstützen wir. Dann hatten sie die Spenden vielleicht mit einer tollen Aktion gesammelt, haben Geld zusammengelegt, haben Kleidung zusammengelegt, alles, was so notwendig war. 1200 Kilometer, wie gesagt, da macht es keinen Sinn, jetzt Lebensmittel zu sammeln. Aber es half ihnen alles nichts, weil sie ja keine Möglichkeit hatten, die dringend benötigten Dinge zu überbringen. Und wenn man jetzt mit Leuten zusammenarbeitet, die auf Spenden angewiesen sind und man versucht es irgendwie zu regeln, dann kommt oft diese Aussage, es ist gut zu wissen, dass die Spenden dort ankommen, wo sie auch gebraucht sind. Das heißt, der Überbringer muss vertrauenswürdig sein. Ob das Indien ist, ob das die Ukraine ist oder sonst auf der Welt, man braucht Personen oder Organisationen, die die Spenden überbringen und die müssen auch vertrauenswürdig sein. Und in Philippi wurde halt viel diskutiert, es wurde gesammelt, doch Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 30, dass es einen Mangel in ihrem Dienst herrschte. Es gab einen Punkt, den sie irgendwie nicht so auf Anhieb klären konnten. Und in dem Zusammenhang wird der Epaphroditus erwähnt, weil er diesen Mangel ausgefüllt hat. Das heißt, sie hatten die Bereitschaft, sie haben gesammelt, sie hatten alles zusammen, aber sie hatten niemanden im ersten Moment, der gehen wollte und sich auf den Weg machte. Und Epaphroditus steht dann auf und sagt, okay, ich mach's. Er ist derjenige, der sich letztlich auf den Weg nach Rom macht und er füllt den Mangel im Dienst, so wie das Paulus schreibt, aus. Er wagt es, er investiert etwas und er glaubte letztendlich, dass Gott ihm auch beisteht. Und ihm kommt damit eine ganz wichtige Aufgabe zu. Und wie wichtig diese Aufgabe ist, das ist bis heute das Gleiche. Man muss die Leute fragen, die Hilfe bekommen haben. Es ist immer ganz wichtig, so ein Feedback zu holen oder auch den Leuten, die was gegeben haben, dieses Feedback zu geben, zu sagen, es ist angekommen und es hat uns sehr geholfen. Also das geht für euch vielleicht auch ähnlich. Wenn ihr jetzt Berichte seht, wo Leute so Hilfspakete übergeben bekommen, dann kann man sich vorstellen, ich habe da rein investiert, das ist gut angekommen, super. Also ihm wird eine ganz wichtige Aufgabe zuteil. Und wir können ja auch mal den Paulus fragen, das ist immer ganz gut, der hat die Hilfe empfangen. Also fragen wir ihn mal, wie er das empfunden hat, diese Hilfe von dem Epaphroditus. Und diese Antwort von Paulus, die steht in Philipper 2, ab Vers 25. Da schreibt er, ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. da er ja so sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt bin. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Und Paulus verwendet hier direkt mal 5 Personenbeschreibungen, Rollenbeschreibungen für diesen Epaphroditus, um den uns vorzustellen. Er sagt in Vers 25, ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter, also 2, Mitstreiter, 3, Abgesandten, 4 und Diener, 5, zu senden. Also er nennt ihn seinen Bruder. Epaphroditus war ein Heidenchrist, also vom Namen her kann man das schon irgendwie schnell rausfinden. Das heißt so der Schutzbefohlene der Aphrodite. Doch er hat den christlichen Glauben angenommen. Und deswegen bezeichnet Paulus ihn als meinen Bruder. Das heißt, die haben eine Beziehung, die geprägt ist einfach, dass beide an Jesus Christus glauben und eben den gemeinsamen himmlischen Vater haben. In 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Dann nennt er ihn seinen Mitarbeiter. Paulus sagt hier, dass Epaphroditus eine wichtige Aufgabe im Dienst erfüllt hat, dass sie zusammengearbeitet haben, dass sie gemeinsam Reich Gottes gebaut haben. Und das begeistert den Paulus. Er sagt, der Epaphroditus ist nicht einfach irgendwer, so ein Hilfsjunge, irgendwie so ein Praktikant, sondern ist ein Mitarbeiter von mir. Wir arbeiten zusammen. Und dann geht er noch weiter und nennt ihn dann wie so eine Steigerung seinen Mitstreiter. Also ein Begriff aus dem Militärischen. Also sie haben zusammen gekämpft, sie haben zusammen gelitten, sie haben Entbehrungen ausgehalten, sind auf Widerstände zusammengetroffen und sind trotzdem gemeinsam weitergegangen. Paulus, der verwendet diese 3 Begriffe, um erstmal dort zu bleiben, um die Sorge der Gemeinde in Philippi zu begegnen. Weil die haben mitbekommen, haben wir eben gelesen, dass der krank geworden ist. Nicht einfach so eine Grippe, sondern todkrank. Sondern wenn ich jetzt als Gemeinde eigentlich den Plan hatte, der Junge soll, vielleicht war auch ein junger Herr, der soll jetzt die Spenden rüberbringen und alles rüberbringen und jetzt wird der krank, und er soll eigentlich zum Segen werden für den Paulus, indem er ihm bei den ganzen alltäglichen Dingen hilft. Und jetzt hat der Paulus als älterer Herr einen todkranken Mann zu versorgen. Dann denkt die Gemeinde, ach du liebe Zeit, jetzt dreht sich das Blatt ja. Aus dem Segen für den Paulus wird er jetzt eine unglaubliche Belastung. Und um dem vorzubeugen, dreht Paulus quasi den Spieß rum und sagt, er ist ein Bruder, er ist ein Mitarbeiter und ein Mitstreiter gewesen. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Er war mir eine große Hilfe. Die Sorge von Paulus, die galt natürlich auch dem Epaphroditus, aber wie gesagt auch seinem Auftrag. Und Paulus erklärt, dass es keinesfalls so war, dass er eine Belastung war, sondern er bestätigt der Gemeinde, dass Epaphroditus ein Segen für ihn gewesen ist. Und er sagt dann ja nochmal, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs. Das ist so die Blickrichtung von der Gemeinde. Die Gemeinde hat gesagt, okay, wir senden den Epaphroditus als einen Abgesandten. Das heißt, er soll einfach den Karton tragen oder die Geldbörse mitnehmen und ein Diener sein. Und Paulus sagt, der war viel mehr für mich als das. Er war kein gewöhnlicher Abgesandter oder Diener. Er freut sich über die Genesung, weil er auch sonst vielleicht nicht gewusst hätte, wie er der Gemeinde in Philippi den Verlust eines solch tollen Mitarbeiters erklären können. Wenn man jetzt die Aufgaben von Epaphroditus sich genauer anschaut, dann ist es einmal tatsächlich diese 1200 Kilometer mit einem großen Geldbetrag zu bewältigen in einer Welt, die damals nicht so ungefährlich war vielleicht wie heute. Das war schon eine große Aufgabe. 1200 Kilometer voller unbekannter Situationen, voller Gefahren, Man musste sparsam mit dem Geld umgehen, was ihm anvertraut wurde, damit auch möglichst viel bei Paulus ankam und er viel übergeben konnte. Dann Diener zu sein. Paulus war ja im Hausarrest in Rom. Er durfte sich nicht frei bewegen, aber war in der Lage, seine Aufgaben weiter nachzukommen. In Apostelgeschichte 28, Vers 30 sehen wir, was der für Aufgaben hatte. Da steht, er aber, also Paulus, blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, also Epaphroditus auch, und er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Also er war zwar zu Hause, aber er hat alle möglichen Leute eingeladen und hat ihnen dort von Jesus weitergesagt. Und Epaphroditus half diesem gealterten Paulus. Ich stelle mir vor, wie er auf den Markt geht, Dinge einkauft, zurückkommt, was kocht, vielleicht auch kocht für viele, weil nachmittags irgendwie Gäste zu Besuch kommen, die von Jesus hören sollen, wo Paulus Referate hält oder Workshops macht, Fortbildungen für andere Mitarbeiter vor Ort. Vielleicht hat er auch dann zu diesen Gottesdiensten eingeladen, hat der Paulus irgendwie Handzettel geschrieben oder er musste Handzettel schreiben, hat Dinge organisiert, hat Leute zusammengetrommelt, ist zum einen Marktplatz zum nächsten gelaufen. Man weiß es nicht, wie Paulus damals drauf war. Vielleicht braucht er auch schon Unterstützung bei der körperlichen Pflege, all diese Dinge. Also er war auf jeden Fall da und hat Paulus unterstützt mit allem, was er konnte. Man könnte den Eindruck bekommen, dass Epaphroditus als Gesandter nur eine finanzielle Unterstützung zustellte. Aber das Wort Gottes, das lehrt uns, dass diese Gabe und alles andere, was er tat, sogar ein Schlachtopfer für Gott gewesen war. Und in diesem Sinne trägt der Dienst des Überbringens durch Epaphroditus den Charakter eines priesterlichen Dienstes. Das lesen wir in Philipper 4, Vers 18. Da sagt Paulus, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, ein Schlachtopfer Gott wohlgefällig. Und das, finde ich, ist eine tolle Aussage, weil auf der einen Seite sind das ja so ganz gewöhnliche Aufgaben, die der Epaphroditus übernimmt. Okay, diese Tour nach Rom, das ist vielleicht schon was Außergewöhnliches, sich dafür zu melden. Aber dann bei Paulus einfach diese ganz alltäglichen Dinge zu tun. Und es ist doch toll, wenn Paulus dann rückblickend sagt, diese ganz gewöhnlichen Dinge, einen Einkauf zu tätigen, etwas zu kochen, Gastfreundschaft zu ermöglichen, einen Flyer auszuhändigen, sauber zu machen, das Bett auszuschütteln und wieder ordentlich zu richten, dass es alles ordentlich ist, dem Paulus vielleicht beim Waschen, Haare kämmen, was auch immer, behilflich zu sein, das ist ein priesterlicher Dienst. Und wir denken immer, ja, der Prediger und der Evangelist und derjenige, der die ganzen großen geistlichen Aufgaben übernimmt, das ist so das Entscheidende. Das ist vielleicht ein priesterlicher Dienst, so haben wir vielleicht die Wahrnehmung. Aber Paulus sagt, nee, die kleinen Dinge, das sind auch priesterliche Dienste. Ohne die würde es nicht funktionieren. Ohne die hätte Paulus vielleicht nicht die Gelegenheit gehabt, andere Hauskreise, andere Leute auszubilden, dass sie Rom und die Welt erreichen. Also Epaphroditus hat in Rom die Aufgaben ganz gewissenhaft erfüllt. Und eure Aufgaben in dieser Gemeinde sind auch irgendwie mit dem zu vergleichen. Klar, ich stehe jetzt hier, oder Bernd und ich, wir sind die Ältesten und dann gibt es noch andere Missionare in der Welt. Aber die kleinen Dinge, die ihr tut, die sorgen dafür, dass Bibelarbeiten, Predigten, Schulungen, Andachten, Gemeindefreizeiten, Referate stattfinden können. Und hier würde Paulus auch sagen, das ist ein Wohlgeruch, ein priesterlicher Dienst, der Gott wohlgefällig ist. Die Struktur von Philipper 2 ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir uns dieses Kapitel anschauen in der Bibel, dann ist in erster Instanz zu lesen, dass Paulus uns auffordert, ein Glaubensleben nach dem Vorbild Christi zu führen. Das ist dieser Christus-Hymnus, ne, wo dann steht, Christus war demütig und hat alles ertragen. Und dann ist da die Aufforderung, ein Vorbild in der Welt zu sein. Und dann stellen sich vielleicht viele die Frage, wie kann ich denn ein Vorbild in der Welt sein? Wie kann ich Christus nacheifern? Und dann kommt im Anschluss daran diese Geschichte von Epaphroditus. Also in kleinen Aufgaben treu zu sein. Und der Paulus, der schickt den Epaphroditus dann zurück nach Hause, nicht weil er ihn nicht mehr hätte weiter gebrauchen können, sondern aus Liebe zur Gemeinde in Philippi. Sie sollten sich keine Sorgen darüber machen, ob es Epaphroditus jetzt gut geht, ob die Spenden angekommen sind, ob er jetzt für den Paulus nicht zur Belastung geworden ist, sondern er sagt, ich schicke ihn zurück und sagt, nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Das ist auch eine Aufgabe, die wir haben, wenn Leute kleine Aufgaben übernehmen, nicht zu sagen, ach, das ist ja hier nur eine Blume hinstellen, sondern sagen, haltet diese Leute, haltet diese Männer und Frauen aus eurer Gemeinde in Ehren. Und wie bringt der Paulus das jetzt nochmal rüber? Also wie schafft er es, das an die Gemeinde zu transportieren, was alles so seine Gedanken und seine Erlebnisse sind? Paulus macht den Epaphroditus wieder zu seinem Gesandten und er gibt ihm den Philipperbrief mit, weil Epaphroditus ist der Überbringer des Philipperbriefs. Das heißt, was Paulus aufgeschrieben hat, auch diese 6 Verse über ihn persönlich, sind in einem Brief zusammengefasst, den der Epaphroditus mit nach Philippi nimmt. Und Paulus macht der Gemeinde klar, dass sie mit Epaphroditus in ihren Reihen einen großartigen Menschen haben und sie sollen sich über ihn freuen, einen Mann, der die Bereitschaft hat zu dienen, auch wenn es ihn etwas kostet und abverlangt, weil auch die kleinen Aufgaben verlangen einem etwas ab. Und er schließt ab mit dem Vers 30, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt. Glaubensleben ist ein Leben auch in der Ungewissheit, wo man sein Leben irgendwo wagen muss, im Kleinen oder im Großen. Wo man Dinge tut, wo man zu aufgefordert wird, aber man weiß nicht so genau, wo läuft das drauf hinaus. Ich weiß nicht, ob der Epaphroditus, der hat das auch gewagt, der wusste nicht, was auf ihn zukommt. Kriegt er das Schiff? Was passiert auf dem Schiff nach Rom? Was passiert in Rom? Philippi eine kleine Stadt, Rom eine große Stadt, dazwischen viel Wildnis und Gefahren. Und Paulus macht klar, dass der Epaphroditus all in gegangen ist, in irgendeiner Art und Weise. Er schreibt hier, er hat sein Leben gewagt. Er hat sein Leben gewagt. Und nicht um Selbstanerkennung zu bekommen, das war ihm, glaube ich, fern, wenn man die Geschichte sich so anschaut, sondern ihm war es wichtig, dass Gott zu Ehren kommt. Und wenn wir jetzt an das Glücksspiel denken und überlegen, okay, all in gehen oder nicht, dann ist ja immer beim Poker die Frage, gewinne ich jetzt oder verliere ich? Aber wenn wir im Glauben all in gehen, wenn wir da etwas wagen oder einsetzen, dann können wir wissen, dass wir immer gewinnen. Und das ist das Interessante an dem, es ist im Endeffekt kein Glücksspiel, wenn wir auf Gott setzen, wenn wir diese Karte ausspielen, weil wir wissen, auch wenn es vielleicht Folgen hat, persönliche Folgen, aber wir können nicht verlieren, weil wir am Reich Gottes arbeiten. Ja, das war meine Ermutigung für euch. Ich hoffe, es ist mir gelungen, in euren kleinen Aufgaben treu zu sein, weil Gott das vielleicht auch anders sieht als manche anderen um euch herum. Gott sagt, es ist ein Wohlgeruch für mich. Ich freue mich darüber, dass ihr das treu tut und er fordert uns auf, Dinge zu wagen, sich herausfordern zu lassen. Ja, und dadurch halt Dinge zu ermöglichen, die Reich Gottes wieder weiterbauen. Amen.